Jo, läuft.
Dosenfischen, der Podcast.
Dosenfischen, der Podcast.
Live aus dem Hotelzimmer.
Live von der Couch runter.
Ausgabe 23. Ich sitze hier allein in meinem Hotelzimmer, ganz ohne den Sandmann, der leider nicht mitkommen wollte auf meine wunderbare Dienstreise an die Ostsee nach Rügen. Werde von hier heute meinen Teil zum Podcast dazu steuern.
Ja, während Abadan sein Hotelzimmer sitzt und vor sich hinguckt auf die See in Rügen, bin ich zu Hause geblieben und habe mich natürlich wieder befreit vom Zwang des Dialogs auf der Couch niedergelassen. Was jetzt nicht heißen soll, dass es mir nicht genauso geht wie dem Herrn Abba, dass ich also sozusagen im Dialog es schöner finde. Das soll das nicht heißen, aber ich kann durchaus, also ich kann auch mal alleine sein. Nee, was ein bisschen schwierig ist, ist jetzt, ich habe ja hier Abbas Tondatei bekommen und kann da sozusagen jetzt drauf rum überlegen und Antworten posten. Ich habe ja gesagt, Antworten ins Mikrofon sprechen. Ich habe mir da auch ein bisschen was aufgeschrieben und würde jetzt auch gleich mal anfangen mit sozusagen so einer Erwiderung. Ich versuche jetzt mal die Haltung des Zuhörens mitzusprechen.
Es ist für mich immer wieder ein bisschen merkwürdig, nach Rügen zu fahren, weil Rügen auf der großen Kescher-Karte irgendwie so ein weißer Fleck immer ist. Das heißt nicht, dass hier nichts ist, im Gegenteil, hier ist ein was. Aber sagen wir mal so, es sind ein paar Caches, die auch in letzter Zeit ein paar mehr geworden sind. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass Rügen noch viele, viele weiße Flecken hat. Zumal natürlich, wenn es hier Dosen gibt, oder ich will das nicht verallgemeinern, aber für ein paar Dosen gilt das, die sind halt von Urlaubern oder Durchreisenden dann auch gelegt worden, weil es hier halt ein bisschen weniger gibt. Und demzufolge sind das halt keine großen Sachen, weil weniger wartungsintensiv. Also wenn da mal ein Mikro abhanden kommt, ist das nicht so dramatisch. Und das ist mal so ein bisschen, weiß ich nicht, weil auf anderen Dienstreisen, wir hatten das im letzten Podcast ja auch, da ist es hin und wieder ja so, dass man ja halt doch die ein oder andere Dose am Rand mal mitnimmt oder schaut, was um das Hotel drumherum oder den Ort des Geschehens drumherum noch so läuft und ob man da vielleicht noch ein Döschen suchen kann. Das ist hier irgendwie ein bisschen anders. Also der nächste Cache liegt hier vom Hotel, in dem ich bin, und ich würde behaupten, ich bin eigentlich mittendrin und nicht weit ab vom Schuss, mal eben lockere 4 Kilometer, glaube ich, entfernt. Luftlinie wohlgemerkt. Und das ist schon ein bisschen weit. Und klar, kann man mit dem Auto hier die Promenade lang kacheln, aber das macht sie nicht so gut. Und mal eben so auf die Schnelle 8 Kilometer irgendwie, das wird dann eng. Und ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf oder sowas, sondern einfach nur eine Feststellung, dass es halt auf Rügen noch ein bisschen oder andersrum, dass es auf Rügen ruhig noch die ein oder andere Dose mehr geben könnte. Ich bin auch der Meinung, dass sicherlich ein paar Urlauber hier oben unterwegs sind, die den ein oder anderen Cache dann suchen. Ich habe selber vor kurzem an einem Gebäude, an dem ich sehr häufig bin, hier auf Rügen, ein kleines Döschen versteckt, weil es dort im Umfeld gar nichts bis ganz wenig gab. Und dieser Cache einfach auch für den Ort steht. Also das ist ein Ort, der auch eine Geschichte hinter sich hat und der ist dann, oder wo die Dose halt zu diesem Ort führt.
Rügen, ja. Nee, da hast du ja natürlich recht, Rügen. Mich verbindet mit Rügen eigentlich vor allem der Gedanke an diverse Saufgelage, die wir dort postpubertär auf diversen Zeltplätzen abgehalten haben. Das war meistens so einnehmend. Ja, also wenn da Geocacher gekommen wären, die hätten wir zum Mittrinken genötigt. Und danach hätten die keinen Cache mehr gesucht. So jedenfalls sind meine Erinnerungen an Rügen. Ich habe dann bei der Gelegenheit, um eine adäquate Antwort auf deine Geschichte von Rügen zu bekommen, mir mal ein bisschen so die Inseln und die Cache-Struktur rausgesucht. Auf Helgoland, das ist ja nur wirklich ein ganz, ganz popliges kleines Inselchen, auf Helgoland sind immerhin 6 Caches. Auf Sylt ist ja auch nicht viel größer. Na doch, ist schon ein bisschen, aber auch immer noch sehr klein, 15 Caches. Dann sind da ja diese, ich glaube, ostfriesischen Inseln heißen die, ne? Da so Norderney und links und rechts davon und so. Das sind ein einziges Band von Caches in der vor der Küste Niedersachsens. Das ist echt der Hammer. Auch Usedom sieht ziemlich gut aus mit Caches. Fehmarn, darüber müssen wir nicht reden. Das sind irgendwie 125 derzeit. Und Rügen, also Deutschlands größte Insel, kommt da gerade mal mit 90 Caches daher. Das ist beschämend. Das ist wenig. Da hast du also im Prinzip recht, aber da ist noch einiges drin. Stimme ich dir voll zu, du. Sag mal was.
Man merkt schon, ich so ganz ohne den Sandmann, es ist ein bisschen schwierig. Da merkt man erst, dass Dosenfischer vom Wir geprägt ist, was ja auch gut so ist und was auf jeden Fall so bleiben muss. Hotels haben für mich übrigens in Bezug aufs Cachen immer, ich am heute schon wieder so viel, oder? Also der Sandmann wird es ja hinterher nochmal nachbearbeiten. Ich glaube, der braucht einen Endammer wieder. Hotels haben für mich immer so eine, schon wieder und an der gleichen Stelle. Es ist ja grauenvoll. Ich fange nochmal an. Hotels haben für mich eine für Cacher sehr nette Geschichte fast eingebaut. Und zwar gibt es in vielen Hotels ja immer diese kleinen Gegenstände, zum Beispiel Duschhauben. Oder es gibt Nagelfeilen, oder es gibt Schuhanzieher, oder es gibt irgendwelches Duschzeugs, was den Leuten halt so mitgegeben wird. Mal ganz abgesehen von Kugelschreibern und Streichhölzern und sowas. Das finde ich echt praktisch, weil das sind so diese kleinen Sachen, die man auch in so ein Cash-Döschen legen kann, wo man gleich ein bisschen, sag ich mal, auch nicht hochwertiges, aber wie sagt der Sandmann immer so schön, wertiges Tauschmaterial hat, weil die Sachen sind echt praktisch, aber mittlerweile habe ich auch so viel davon, weil ich relativ viel immer in Hotels bin und das Zeug natürlich auch mitnehme, weil es unheimlich praktisch ist, aber irgendwann fragte mich meine Frau, was wir mit 40 Duschhauben wollen. Da die Frage durchaus berechtigt ist, lege ich solche Sachen jetzt mal beiseite und nehme es dann hin und wieder auch mal zum Cachen mit. Also das finde ich echt praktisch. Und hier ist es auch wieder so, ich habe hier ein ganz nettes Zimmerchen irgendwie, so ein Wohnbereich, ein Schlafbereich, ein Bad mit Badewanne, ein Bad mit Dusche. Alles ja relativ gediegen, aber auch ziemlich aneinander geklatscht. Also ich glaube, hier wäre meine Stilberatung ganz gut gewesen in diesem Hotel. Ich sage jetzt nicht, in welchem ich bin, aber auch hier gibt es diese Kleinigkeiten, die man halt mitnehmen kann und aus denen man wirklich was machen kann.
Ich finde es ziemlich unwirklich, dass der Abba da am Hotel sitzt. Einfach weil Hotel für mich immer noch sowas hat von große, weite Welt. Also jeder Dienstreisende wird sicherlich jetzt laut auflachen. Aber so für mich, der ich also kaum Dienstreise und auch sonst fast nie in Hotels zugange bin, sind Hotels immer noch sowas wie sozusagen Bahnhof in Nobel. Ne? Bahnhof hat doch so viele Beibedeutungen, ne? Ankommen, abfahren. Das Warten, dieses zwischen den Welten sein und so, ist Bahnhof ja immer was ganz Eigenes. Und Hotel ist sozusagen der Bahnhof bloß in viel noblerer Variante. Weil da habe ich ja auch noch ein Zimmer um mich rum und einen Fernseher und all so ein Kram. Und ich kann mir vorstellen, dass so Hotels auch wegen dieser Zwischenwelt, die sie darstellen, sehr dazu reizen, kreativ zu sein, sozusagen. Also Geschichten zu schreiben oder traurige Lieder zu singen von Hotelzimmern oder so. Und irgendwie als echter Liedersänger kann man ja hinten dran dann noch, kann man ja hinten dran dann anfangen und das Hotelzimmer einfach zerlegen. Das ist ja sowas wie das gute Recht eines jeden Musikers. Jeder sollte wenigstens auf wenigstens einmal ein Hotelzimmer zerledert haben. Ja, ich jedenfalls fände so ein paar Nächte, so Dienstreise, Hotel auch mal ganz aufregend, muss ich sagen. Weil es eben noch was Besonderes ist, ne? Weil ich, also wie gesagt, ich kann die Nächte, die ich in Hotels verbracht habe, gar nicht zählen. So als Kind waren das FDGB-Ferienheime, das waren keine Hotels. Gut, im Prinzip ja, aber jetzt nicht vergleichbar irgendwie, ne? Aber so sozusagen reinzustolzieren in so ein Hotel und zu sagen, ich hätte kein Zimmer für eine Nacht oder irgendwie meine Sekretärin hat mir ein Zimmer gebucht, das finde ich doch noch ziemlich abgefahren. Ey, was du so alles machst, aber ist echt ein Ding. Naja, aber für dich ist es ja offenbar nicht mehr so reizvoll. Für viele andere Dienstreisende, wie ich weiß, auch nicht. Ja. Hotelzimmer, Hotelzimmer. Kescher, die Schwerin besuchen, habe ich bemerkt, ersteigern sich dann und wann mal Zimmer bei eBay. Die sind dann meistens gleich mit so ein bisschen Essen drumrum und so und bisschen Programmchen. Das NH-Hotel macht das, da habe ich auch die Bumerang-Schlafsäcke Leute getroffen, aber auch der niederländische Hof soll das dann und wann tun. Irgendwie ist das wohl eine ganz günstige Variante, ins Hotel zu kommen. Weil jetzt so wie gesagt, 35 Euro pro Nacht mit Frühstück finde ich jetzt, ist jetzt ja auch nicht gerade ein Jugendherbergspreis, aber ist okay. Also kann man nicht meckern. Was ich ja auch interessant fand, und habe ich ja demzufolge nicht, dass aber, also wenn du hier sprichst von diesem Hotelgedöns, dass man danach in Caches tun kann, sprichst du damit ein ganz grundsätzliches Problem an.
Was mir noch eingefallen ist, jetzt wollte mein Rechner sich hier gerade verabschieden, aber ich hoffe, hier läuft noch alles. Ja, hier läuft noch alles. Ich war am Wochenende cachen am Pinoiser See. Das war eine sehr, sehr feine Runde. Da gibt es einen kleinen Multi aus der Outbreak-Serie von Sönetian. Und der war richtig nett familientauglich. Also an den Startkoordinaten, die kenne ich ja ganz gut. Da bin ich öfters ganz nah dran. Aber an den Startkoordinaten dachte ich so, hu, ganz schön mölig hier, weil das ist so eine alte Landstraße eigentlich, wo jetzt viel geparkt wird. Das heißt, die Pendler stehen dort mit den Autos. Da war es erstmal ein bisschen muggelig. Also standen schon so vier, fünf andere Autos. Und dann war es auch echt zum Teil schon ein bisschen so vermüllt. Also es nimmt so Züge von Autobahnraststätten irgendwie an. Aber 5 Meter rein in den Wald war das wieder ganz anders. Und das war eine echt schicke Runde. Also die fand ich richtig gut, weil die war kindgerecht. Da merkt man auch gleich, die hat jemand gelegt, der auch kleinere Kinder hat. Der weiß, wie viel man Kindern auch zumuten kann. Wie viel Power Kinder haben, was den Weg betrifft, was sie an Rätseln lösen können. Und das war eine echt nette Runde. Und ich muss wieder mal ganz ehrlich gestehen, an dieser Ecke vom Pinoiser See war ich bislang noch nicht. Das fand ich echt spannend. Also das war ja eine extrem feine Runde bei super Wetter, das kommt ja noch dazu. Und ich hatte erst so gedacht, ja klar, das ist ein Outbreak, das wird wieder Mikro sein, der irgendwo im Baum hängt oder so. War nicht, weil die kleine Outbreak-Mikrodose war in einem größeren Small-Behälter untergebracht. Und von daher hatte das mittlere der kleinen Kinder sogar was zum Tauschen, weil es war das einzige Kind, was cashtauglich mit war. Und das war eine echt richtig gelungene Runde.
Wir haben ja letztes Mal gesagt, ich will mich ein bisschen mehr um, also ich habe gesagt, ich will mich ein bisschen mehr um größere Dosen kümmern. Und es würde ja auch bedeuten, dass ich mir Gedanken machen muss, was ich da rein tue. So, nur was für Kinder, weil ja eh nur Kinder tauschen. Dann Vorurteil, ne? Muss ja nicht so sein. Oder für Kinder und für Erwachsene. Für Erwachsene, was bitte? Ne? So Schlumpi-Zeug muss man ja auch nicht reinmachen. Was tut man da rein? Also klar, klassisches Geocaching-Zubehör, Karabinerhaken, Knicklichter und so. Aber das, boah, vielleicht ein paar Logbücher auch, ne, von diesen hübschen. Aber das ist schon wieder richtig Investition, habe ich dann so den Eindruck. Ich habe jetzt auch nicht so einen Keller, den ich irgendwie durchgehen kann und da habe ich dann lauter tolle Sachen drin. Und wie gesagt, man will ja auch keinen Müll reinmachen. Also ich habe schon einige Foren-Threads dazu gelesen, aber so richtig bin ich noch zu keinem guten Ergebnis gekommen. Also wenn ihr da irgendwie die Idee habt, mir zu helfen, was man außer Hotelgegenstände, also Hotel-Giveaways, in Caches tun könnte, die man legt, größere Dosen. Ich, wie gesagt, bin da noch völlig ratlos. Also wahrscheinlich muss man mal durch so einen Schnäppchenmarkt gehen und irgendwie lauter so 1-Euro-Artikel kaufen. Aber da muss man sich ja wieder fragen, wer freut sich darüber? Ü-Eier habe ich gesehen, ist ziemlich böse, ne? Ü-Eier sind eine Sache, die man eigentlich nicht macht. Ja, bei Kinderspielzeug geht's noch. Da weiß ich ja ungefähr, was so worauf mein Kind steht und dann. Aber so für Erwachsene, worüber würde ich mich freuen im Cash? Also ich hätte tatsächlich immer das Problem, dass ich nichts zu tauschen mit hätte. Also ich habe einfach keine Tauschbox oder sowas. Weil ich, wie gesagt, in der Regel nicht tausche. Aber okay, das müssen ja ein paar andere anders handhaben. Jedenfalls liest man ja immer wieder von Tauschorgien.
Und eigentlich wollten wir den Sonntag ja auch nutzen, weil das Wetter so toll war, noch ein paar mehr Dosen zu suchen, sind dann aber auf dem Schulzenhof hängen geblieben. Das heißt, haben Roland besucht und im Prinzip geguckt, was nach dem Kescher-Treffen alles noch heil geblieben ist. Da hat sich schon wieder etliches getan. Also ich sag nur, das nächste Kescher-Treffen dort wird richtig, richtig gut wieder. Und sind nach diesem Abstecher zum Schulzenhof noch nach oder in die Nähe von Gneven gefahren, um nämlich den Auto-Cache zu machen, der extra zum Event eigentlich gelegt worden ist, den wir damals gar nicht geschafft haben und den einige andere auch nicht geschafft haben und auch aufgrund des Wetters nicht gemacht haben. Und bei diesem Cache hatten wir einfach nur Pech. Es fing damit an, die erste Station, das ist ja nicht gespoilert, ist halt auf dem Golfplatz. Und genau dort, wo halt der erste Hinweis zu suchen war, war eine Gruppe von Muggels, die sich dort richtig bequem gemacht haben, die unheimlich viel Zeit hatten, die ihren Bällen nachstarten und es war wirklich kein Rankommen. Ich weiß nicht, wie oft ich daran vorbei bin, mal langsam, mal schneller. Und so gefühlt nach einer halben Stunde waren die dann endlich weg. Und ich konnte den Hinweis dann bergen. Bin zur zweiten Station, die war relativ easy und sind dann weiter zur dritten Station. War eigentlich auch klar, wo diese Station ist. Und da kam uns auf dem Gelände schon jemand entgegengesprungen und tat so von Weitem schon so wichtig. Ne? Also sind ja so Leute, die so ein bisschen aufrecht dann laufen und so festen Blick und so ein bisschen nach vorne gebeugt und sowas. Und ich stieg dann aus dem Auto aus und dann sprach er mich an und sagte, was suchen Sie denn hier? Ich wusste ja nicht, ob der eingeweiht ist oder nicht. Ich wollte nur mal ein bisschen rumgucken. Na, rumgucken, das haben wir überhaupt nicht gerne. Ja, und da mir die Zeit irgendwie an diesem Tag und bei diesem Wetter irgendwie zu schade war, mich mit solchen Maulern abzugeben, ich sagte, okay, dann schieb du weiter schlechte Laune, ich fahre jetzt weiter. Und haben dann da de facto abgebrochen. Und ja, Enya schrieb ja hinterher noch, von Enya ist der Cache, dass es auch eigentlich mit den Leuten dort abgesprochen ist, aber mein Gott, da kann Enya ja überhaupt nichts für, wenn da irgendwie so ein mauliger Typ rumläuft, wobei ich auch nicht glaube, dass das einer der Besitzer des Geländes war, weil die kenne ich eigentlich auch. Ja, wie gesagt, das war so unsere abgebrochene Cache-Tour und es war aber trotzdem schön. Also das hat wieder Spaß gemacht. Der Sandmann hat ja eine gute Idee. Und zwar hat er die gute Idee, eine andere gute Idee zu adaptieren. Und die zu adaptierende gute Idee stammt meines Wissens von Special K, den da sagt man vor kurzem auch vor das Mikro gezerrt hat. Und zwar geht es da um den Cache des Jahres. Da gibt es in Leipzig genau diese Aktion. Das heißt, man ruft dort den Wettbewerb zum Cache des Jahres aus, was eine sehr interessante Geschichte erstmal ist, um wirklich Qualitätscaches zu befördern. Und lässt dann halt im Prinzip die Leute Caches dafür bauen und einreichen. Und es wird dann nachher auf Basis des Feedbacks der Suchenden im Prinzip der Gewinner ermittelt. Gewinner sind wir eigentlich alle, weil es dann hoffentlich viele qualitativ hochwertige neue Caches gibt. Aber die Idee an sich finde ich ganz gut, um wie gesagt mal so ein bisschen das auszupegeln, dass es halt wieder mehr größere Dosen vielleicht auch gibt und vielleicht auch ein paar neue, schöne Multis. Und von daher finde ich diese Idee grundsätzlich ziemlich gut. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass es auch ein bisschen Arbeit ist und dass gerade in der relativ überschaubaren Cacher-Szene in Schwerin die Beteiligung möglicherweise nicht so groß ist wie in Leipzig. Also dass man wirklich am Ende nachher viel hat, sondern im schlimmsten Fall hat man dann halt 5 Caches, die dann daran teilnehmen. Aber muss man gucken. Also wie gesagt, vielleicht können sich die Schweriner unter den Zuhörern ja mal dazu äußern, ob ihr auf sowas Lust habt und ob ihr da mitmachen würdet.
Cache des Jahres, muss ich sagen, aber ist ein ziemlich gutes Stichwort. Ich habe nämlich mal das Team Leipzig angeschlossen. Ich habe das Team Leipzig im Prinzip tatsächlich angeschlossen. Und zwar, hier kommen gerade Mails rein, deswegen bin ich ganz verwirrt, von den Podcachern zum Beispiel. Ich habe Lindolf mal angeschrieben. Lindolf ist der, der dieses Bewertungssystem gebastelt hat für den Leipziger Cache des Jahres. Und habe ihn gefragt, ob es prinzipiell möglich ist, mit diesem Bewertungssystem irgendwas anzufangen für uns. Und er schrieb prinzipiell ja. Allerdings ist das noch so, gibt es ein paar kleinere technische Probleme. Aber das ist ja eine Sache, die dann vielleicht du lieber aber auskaspern kannst mit ihm. Auf alle Fälle finde ich, ist die Unterstützung von da was ganz Großartiges. Schön, dass die da ist. Schön, dass wir uns da auf Kumpels aus Sachsen verlassen können. Nee, mal schauen. Vielleicht finden wir auch noch andere Kriterien, die wir einbauen wollen. Vielleicht ist dieses Bewertungssystem ja auch für uns nicht genau das Richtige. Müssen wir nochmal gucken. Ist aber auf alle Fälle ein Ansatz. So. Und da könnte man auch gleich mal probieren, wie man das manipulieren kann. Ne? Ne, es müssen ja bestimmte Wörter, also dieses System durchforstet Log-Einträge. Und da wäre ich jetzt einfach schon gespannt, ne, welche semantischen Tricksereien man da anwenden muss, um am Ende einen Cache hochzujubeln. Nee, finde ich gut. Nur für Schwerin das zu machen, ist wahrscheinlich Quatsch. Schwerin und 10 Kilometer Umland mindestens eher, würde ich sagen, man dehnt es auf Mecklenburg aus. Also sozusagen die alten Gebietsgrenzen, Mecklenburg-Vorpommern könnte man trennen, dann könnten die Vorpommern sozusagen noch was Eigenes machen. Müssen sie nicht, wir können das auch ganz zusammen machen, aber Land ist ja doch ganz schön groß, dann schafft man es vielleicht gar nicht mehr, alle Einreichungen auch wirklich sich anzugucken. Obwohl. Na, das jedenfalls werden wir dann noch klären, ne? Hätte mir jetzt ins Wort fallen können, aber. Was ich noch sagen wollte, ich bin übrigens am Wochenende mit Ivalo. Mit Ivalo zusammen bin ich von Freitag bis Montag in und um Böhnen unterwegs. Böhnen liegt so, wenn ich es auf der Karte richtig sehe, ein paar Kilometer östlich von Dortmund und südlich von Hamm. Und da kann man uns sehen am Sonntag, weil wir da auf die Bühne gehen, am Sonntag im Jugendzentrum Böhnen, den Cache, der da direkt am Jugendzentrum liegt, den poste ich nachher in den Beitrag. Jedenfalls machen wir da mit unserer Lesebühne Schmalz und Marmelade einen kleinen Auftritt mit Freunden und Gästen, gehen vorher und hinterher in der Gegend cachen. Insofern, wer Lust hat, uns da zu treffen, E-Mail sollte funktionieren, haben wir eigentlich mal dabei. Ja, ich bin jetzt im Prinzip durch. Vielleicht noch ein paar neue Caches in der Gegend, für die, die es hier nach Schwerin zieht, neu dazugekommen sind. Kürzlich ein neuer Outbreak in Flessenow. Flessenow hat einen ganz wunderbaren Strand und einen prima Blick auf den Schweriner See. Dieser Nachtmulti, den wir letztes Mal gemacht haben, da der Janier Idu Damoy. Osdorfer Graben hat Ivalo gelegt. Auch ein sehr schöner Cache, wie ich finde. Anstaltspark greift eine Location auf, die einen Ort auf, den ebenfalls Ivalo schon mal besetzt hat oder beziehungsweise wo Ivalo in der Nähe etwas liegen hat, und zwar den Park des ehemaligen Irrenhauses quasi der Stadt, also der Nervenheilanstalt auf dem Sachsenberg.
Eine Sache, glaube ich, müssen wir aus dem letzten Podcast nochmal so ein bisschen klarstellen. Und zwar glaube ich, dass wir etwas missverständlich rübergekommen sind bei einer Formulierung, die sich auf Enya und Bernd B. bezog. Lieber Enya, nochmal auch auf diesem Weg. Nein, es war kein direkter Vergleich, sondern es ging vielmehr um die Konstanz und Frequenz, mit der du in der letzten Zeit Dosen ausgeworfen hast. Wenn das irgendwie missverständlich angekommen sein sollte oder ganz anders, wie ich es noch gar nicht weiß, dann tut mir das leid, tut uns das leid. Es ging, wie gesagt, in der Tat nur darum, dass die Frequenz, die Enya da an den Tag legt mit neuen Dosen, ja schon sehr hoch ist. Da kommen wir nicht hinterher, auch wenn Herr Rehwald anderes in den Kommentaren behauptet hat. Aber es ist einfach sehr einfach, dann die Dosenfischer zusammenzuzählen und Enya dagegen zu halten. Logisch, wir sind ja auch zwei Leute. Und wir haben ja nicht nur hier in der Region Caches gelegt, aber Enya ist ja schon ganz aktiv und ich finde das ja auch gut. Also, wie gesagt, ich suche sehr gerne Caches von Enya. Ich finde auch sehr gerne Caches von Enya. Und von daher habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Im Gegenteil. Ja, was fällt mir jetzt noch ein? Wir haben noch eine größere Geschichte vor uns und hoffen, dass da auch auf der anderen Seite entsprechend das Feedback kommt. Das heißt, wir haben ja noch immer noch unsere Aktionen DDFMHUMR, die Dosenfischer für mehr Höflichkeit im Umgang mit Reviewern. Und da hatte sich ein Reviewer, wir hatten das kurz berichtet, angeboten, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Wir haben die entsprechenden Fragen schon gesammelt und formuliert und weitergereicht, den Ball sozusagen weitergespielt und sind da jetzt ganz gespannt auf das, was da zurückkommt. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Reviewer, der ebenfalls oder auch zu ganz anderen Themen oder einfach mal so sich mit uns zusammensetzen will. Wir hätten da ein großes Interesse dran. Also meldet euch einfach, wenn es da auch von eurer Seite das Interesse gibt, mal ein bisschen einfach zu plaudern, weil ich glaube, dass es auch den Reviewern an sich ganz gut steht, wenn man nicht im Verborgenen werkelt, sondern auch mal so versucht, so ein bisschen die Öffentlichkeit zu suchen. Also das wäre, denke ich mal, schon eine schöne Geschichte. Ansonsten habe ich gerade im Auto auf der Herfahrt, die ja immerhin gefühlte 2,5 Stunden war, sehr viele von den alten Podcasts gehört und glaube, dass wir da noch ein paar Sachen aus den alten Podcasts offen haben. Die müssen wir einfach mal zusammensammeln, wo wir euch einfach noch die andere, ein oder andere Information dann auch schuldig sind, aber nicht bleiben wollen. Ja, ansonsten wird der Sandmann jetzt noch seinen Teil dazu tun. Lieber Tom, ordentlich schneiden. Die vielen Amps bitte entemmen. Und auch wenn es hier nur 15 Minuten bei mir geworden sind.
Aber wie gesagt, ich schnippel das ja jetzt mit ABBA zusammen. Im Dialog, das werdet ihr da draußen auch wissen und merken, geht's immer besser.
Das ist ja einfach so ein scheiße gutes Wetter. Und
soweit Podcast Nummer 23 von meiner
Seite. Dann bis bald. Tschüss.